Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Berlin Mitte Talk, dem Podcast von Politik und Kommunikation mit mir, Tobias Schmidt. Heute blicken wir zurück auf einen Parteitag, bei dem die ausrichtende Partei, die SPD, ihrerseits vor allem nach vorne blicken wollte. Ob ihr das gelungen ist und welche Weichen am Wochenende für die Regierungsarbeit der kommenden 4 Jahre gestellt wurden, darüber spreche ich jetzt mit einer Person, die künftig noch aktiver Parteipolitik mitgestalten wird, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion und seit Samstag auch Mitglied im Bundesvorstand der SPD, Ziemtje Möller. Herzlich willkommen, Frau Möller. Schön, dass Sie da sind.
Moin.
Frau Möller, es ist keine Sitzungswoche, das heißt, ich erreiche Sie gerade telefonisch im Wahlkreis. Wo befinden Sie sich denn gerade?
Ich bin gerade in meinem Arbeitszimmer an der Nordseeküste. Ich lebe in einer kleinen Stadt, die Farel heißt und in der Nähe von Oldenburg liegt.
Und das ist einer dieser letzten verbliebenen SPD-Hochburgen der Wahlkreis, richtig? An der niedersächsischen Nordseeküste.
Ja, also in der Tat ist es ein Wahlkreis, den die SPD seit vielen Jahren, Jahrzehnten sogar gewonnen hat. Wir haben ihn nicht immer gewonnen. Ich glaube, 2 oder 3 Mal ist er auch in den frühen 50er und Anfang der 60er Jahre an die CDU gefallen. Aber in der Tat ist es traditionell eine der Regionen, wo die SPD noch gute Ergebnisse erzielen kann.
Ich habe Sie eben vorgestellt als Mitglied im Bundesvorstand sowie im Fraktionsvorstand. Zur ganzen Geschichte gehört auch, dass Sie in der vergangenen Legislaturperiode auch Teil der Bundesregierung waren, als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung und ebenfalls in der vergangenen Legislaturperiode auch eine von 3 Sprecherinnen des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD gewesen sind. Jetzt hat Lars Klingbeil ja am Wochenende schmerzlich lernen müssen, dass die SPD Ämterhäufung nicht so sehr schätzt. War das vielleicht auch diese Überlegung vielleicht auch für Sie ein Grund, der neuen Bundesregierung nicht mehr anzugehören?
Nee, also das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Entscheidungsstränge. Das kann man nicht vergleichen. Ich kann ja nicht gleichzeitig stellvertretende Fraktionsvorsitzende und parlamentarische Staatssekretärin sein. Das ist schon etwas, das ist schon ein Entweder-Oder. Und es sind 2 sehr unterschiedliche Aufgaben. Und als die Frage kam, ob ich in die Fraktion wechseln wollen würde als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, habe ich nicht lange gezögert. Auch wenn ich die Bundeswehr sehr ins Herz geschlossen habe, habe ich jetzt ein sehr breites Portfolio und kann in dem Bereich internationaler Politik doch sehr viel Arbeit und viele Arbeitsgruppen auch koordinieren und begleiten. Darüber freue ich mich und auf die weitere Arbeit dort freue ich mich auch. Das Klima hat, glaube ich, es war eher eine Melange aus vielen Dingen. Also ich fand es unwürdig, was da mit Lars passiert ist. Ich fand es auch, am Ende müssen wir uns halt auch alle fragen, ob es okay ist, in der Debatte nicht so intensiv miteinander zu diskutieren und es auch nicht voranzumelden und dann unser Spitzenpersonal so ein Ergebnis zu verpassen.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Ja, wir blicken jetzt mal gemeinsam auf den vergangenen Parteitag. Und Sie haben es ja eben schon angedeutet, Parteichef Lars Klingbeil, das ist ein Wahlergebnis, ja doch deutlich unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen geblieben ist. Und das ist, glaube ich, noch freundlich formuliert. Ist Lars Klingbeil der große Verlierer des Parteitages?
Nee, ich finde das nicht. Ich finde nicht, dass er alleine verloren hat. Ich finde, dass wir halt insgesamt als Parteitag, man muss ja sagen, es ist ja nicht die gesamte Partei, es ist ja auch immer ein Gremium, ein Entscheidungsgremium, aber eben der Parteitag, dass der da insgesamt halt kein Glanzstück abgeliefert hat. Bärbel Baas hat ja in ihrer Rede auf den Umgang mit Frauen hingewiesen. Das würde ich teilen. Allerdings würde ich auch sagen, wir haben auch beim Umgang mit Lars Klingbeil jetzt kein Glanzstück hingelegt. Und das ist nicht nur für ihn allein ein Problem, sondern für uns alle. Und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir insbesondere nicht nur über diese Wahl von ihm reden und das Ergebnis, sondern dass wir auch über die guten Beschlüsse reden, die wir auf dem Parteitag beschlossen haben, die wir entschieden haben und auch, dass wir dann insgesamt aus dieser einen Situation dann rauskommen. Vielleicht war es aber auch am Ende nötig, weil es gab ja schon auch im Vorfeld viel Grummeln. Ich habe viel Zeitungsberichte gelesen über unzufriedene Genossinnen und Genossen, die sich häufig zwar nicht namentlich erwähnen lassen haben, aber trotzdem ist der Unmut ja deutlich geworden. Vielleicht braucht es das auch, dass es so ein Ventil gab. Und jetzt, wenn man sich jetzt das Mütchen gekühlt hat, dass wir jetzt dann doch auch geeint und geschlossen jetzt in die nächsten knapp 4 Jahre Regierungsarbeit eintreten. Denn das ist ja klar, dass die SPD sehr deutlich gesagt hat, mit über 80% Zustimmung, dass sie in diese Koalition gehen will und dass sie auch mit den Inhalten des Koalitionsvertrages zumindest überwiegend einverstanden ist und wir dementsprechend halt auch die Regierungsarbeit vorantreiben sollen und wollen.
Lars Klingbeil hat ja selber auch von sich selbst als eine Art Blitzableiter gesprochen für den Unmut in der Partei. Trotzdem, Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet, warum glauben Sie, haben die Delegierten nicht schon bei der Aussprache ihren Unmut deutlich gemacht, so wie es beispielsweise im Mai bei den Landesparteitagen in NRW und Schleswig-Holstein geschehen ist? Warum erst bei der Geheimwahl? Ist das vielleicht nicht auch ein bisschen feige? Also ist das der Stil, der jetzt in der SPD vorherrscht?
Ich kann darüber nur spekulieren. Es ist ja auch so, dass die Aussprache dann geschlossen wurde als in die Redeliste und dann noch die Debatte, obwohl da noch eine ganze Reihe von Genossinnen und Genossen draufstand. Ich glaube, über 30 Wortmeldungen sind nicht mehr abgerufen worden oder aufgerufen worden. Das ist, möglicherweise gab es da Wortbeiträge oder geplante Wortbeiträge, die sich auch kritisch äußern wollten gegenüber Lars Klingbeil. Das ist möglich. Warum das nicht vorher schon geschehen ist, da ich kann jetzt nur spekulieren. Ich hoffe einfach nur, dass das jetzt ein gewissermaßen einmaliges Ereignis war und dass wir uns jetzt tatsächlich alle zusammenraufen, weil wenn wir nicht zusammenhalten, wie wollen wir denn über Zusammenhalt reden? Also ich glaube, das müssen sich auch alle klar machen, dass man nie mit jemandem 100% einer Meinung sein muss und trotzdem in einer Partei ist und trotzdem gemeinsame Politik macht. Das kennt doch jeder aus jeder Ratssitzung, aus den Fraktionen etc. Aber am Ende sind wir nur als Team stark und es muss klar sein, dass wir nur, wenn wir geeint stehen, können wir auch gemeinsam Dinge durchsetzen.
Nach der Bundestagswahl musste man ja umgehend sondieren, das Grundgesetz ändern, Koalitionsverhandlungen führen und jetzt weiter regieren. Durch die sofortige Notwendigkeit der Handlungsfähigkeit blieb nicht so wirklich Raum, das historisch schlechteste Wahlergebnis aufzuarbeiten. Ist das auch einer der Gründe, warum die Delegierten so, ja, unzufrieden waren oder durch das Wahlergebnis ihre Unzufriedenheit gezeigt haben?
Das ist gut möglich, denn in der Tat hallt dieses Ergebnis ja noch nach. Vielleicht ist es auch so, dass dort, wo gute Ergebnisse noch für die SPD und insbesondere auch persönliche gute Ergebnisse erzielt werden konnten, das nicht so deutlich spürbar ist. Aber ich habe mich zwischendurch immer gefragt, wie das wohl sein muss, wenn man als ausgewiesene Sozialdemokratin oder Sozialdemokrat in AfD-Hochburgen Wahlkampf macht und dort auch dem blanken Hass begegnet, wie anders die auch emotionale Lage sein muss. Und ich glaube, dieses Aufarbeiten und auch eine Strategie, ein Dagegenhalten und auch die Frage, wie gehen wir insgesamt eben mit der Feindseligkeit um, auch mit der Zersplitterung der Gesellschaft, das ist ja noch nicht passiert. Und auch mit den Fehlern, die sicher im Wahlkampf ja auch von uns allen gemacht wurden, das ist auch noch nicht aufgearbeitet worden. Deswegen kann ich jetzt nur noch mal unterstreichen, dass ich einfach hoffe, dass es jetzt so ein einmaliges Ereignis gewesen ist, dass sich alle ihr Mütchen an Lars gekühlt haben, aber jetzt klar ist, dass wir eben, wenn wir als Partei die Schritte gehen wollen der Aufarbeitung, aber gleichzeitig eben auch gute Regierungsarbeit leisten wollen und auch als Partei, als politischer Akteur in allen Teilen des Landes präsent und relevant sein wollen, dann geht es nur, wenn wir gemeinsam das machen. Bei all der Unterschiedlichkeit oder auch Kritikwürdigkeit, die man immer äußern darf, solange sie halt nicht persönlich wird. Aber trotzdem, am Ende gewinnt man nur gemeinsam, man verliert gemeinsam und man gewinnt gemeinsam. Und das geht nur eben, wenn man zusammenhält und sich auch gegenseitig die Solidarität zollt, die es dafür braucht.
Trotzdem kann man natürlich festhalten, dass es auch eine klare Gewinnerin des Parteitages gab, und zwar die neue Co-Vorsitzende Bärbel Baas, die mit 95% gewählt wurde. Auch Generalsekretär Tim Klüssendorf hat mit immerhin 90% ein gutes Ergebnis geholt. Sie kommen beide vom linken Parteiflügel, deswegen frage ich jetzt an Sie als Seeheimerin. Verschiebt sich da gerade etwas in der Partei, was das innerparteiliche Gleichgewicht angeht?
Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Wir haben ja auch andere sehr gute Wahlergebnisse auch für ausgewiesene Seeheimer, wie zum Beispiel auch Boris Pistorius bei der Wahl in den Parteivorstand. Das halte ich jetzt für ein bisschen daher spekuliert. Ich glaube, dass Tim und Bärbel auch einfach ganz tolle Genossinnen und Genossen sind, die mit einem berechtigterweise auch exzellenten Ergebnis gewählt wurden, weil sie sich gut präsentiert haben, weil sie auch für einen Lebensentwurf stehen und auch für klare Positionen, die die SPD ausmachen. Und deswegen ist es gut, dass die ein gutes Ergebnis bekommen haben. Es wäre noch fataler gewesen, wenn alle ein schlechtes Ergebnis gekriegt hätten. Also
das stimmt.
Es ist insgesamt erstmal gut, dass wir auch in der Lage sind, Spitzenpersonal gut zu wählen. Und die SPD ist stark in dieser Vielfalt. Wir haben einen gemeinsamen Korridor, aber es ist auch klar, dass wir ausgewiesene Flügel haben und die sich auch präsentieren und auch in bestimmten inhaltlichen Bereichen auch gezeigt und durchgesetzt haben. Aber das ist ja das, was nur so eine Volkspartei ausmacht. Das ist ausgewiesene Linke gibt, dass es ausgewiesene Seeheimer gibt, die immer ein bisschen eine andere Perspektive haben, aber dass wir, wenn man zusammenbindet, daraus eine starke Partei wird.
Ich kann Ihnen leider nicht ersparen, noch über einen anderen bekannten Parteilinken der SPD zu reden, der gerade aktuell wieder viel in den Medien unterwegs ist. Ralf Stegner, zusammen mit Rolf Mützenich, das Gesicht des Manifestes der, ich sage jetzt mal, Abrüstungsfraktion. Sie selbst haben in der Aussprache die Gegenrede zu seinem Wortbeitrag geführt und haben ihm vorgeworfen, dass er den Friedensbegriff für sich monopolisieren würde und entgegnet, dass auch Sie für eine Friedenspartei der SPD stehen, nur halt wehrhaft. Wie sehr ärgern Sie sich über die Stegners in der SPD oder wie sehr nervt es, dass er damit so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt?
Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Also, dann nacheinander.
Wir haben ja im Hamburger Programm, auch wenn das schon ein bisschen her ist, beschlossen, dass wir eine Partei sind, die nicht pazifistisch ist, aber sehr wohl Pazifisten Platz bietet. Das schließt ja ein, dass wir einen wehrhaften Friedensbegriff haben. Also, weil Pazifismus bedeutet ja im Prinzip das, was Mahatma Gandhi gemacht hat, auch wenn ich angegriffen werde, nutze ich selber keine Gewalt. Ich bin da nicht. Ich finde immer, dass man auch was verteidigen darf und dass ich auch nicht die andere Wange noch hinhalte, damit man mich noch schlagen kann, sondern dass man Dinge auch verteidigen können muss und dass man das auch ausstrahlt, damit man nicht angegriffen wird. Also es ist der klassische Abschreckungsbegriff. Ich finde es okay, wenn es andere Positionen gibt. Ich finde aber auch, dass man dann, wenn man aushalten muss und dass man auch einstecken können muss. Das habe ich etwas vermisst in der Debatte, die dem Parteitag vorausging. Also vor allen Dingen auch in der medialen Diskussion, in die ich mich nicht besonders eingemischt habe, weil ich auch fand, dass sie auf einem Niveau geführt wurde, was ja auch nicht persönliche Angriffe vermieden hat, wie jeder Trottel, glaube ich, kann Verteidigungspolitik machen, aber Diplomatie ist die wahre Kunst, um den Kollegen Ralf Stegner zu zitieren. Ich fand das sehr verletzend und auch unwürdig angesichts der Frage, über die wir diskutieren. Und ich fand es auch nicht okay, weil es ja unterstellt, dass keine diplomatischen Versuche vorher unternommen wurden. Gleichwohl ist es natürlich richtig zu sagen, dass wir Frieden wollen und dass wir auch alle diplomatischen Mittel ausschöpfen. So dass Putin im Moment mit niemandem redet, ist, glaube ich, in der Debatte mehrheitlich, also auch nicht nur auf dem Parteitag, sondern auch davor deutlich geworden, weil auch sehr viele Menschen, auch sehr viele SPD-Kolleginnen und Kollegen widersprochen haben. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es auch etwas weniger hysterisch in der medialen Öffentlichkeit diskutiert worden wäre. Also es vielleicht auch klar geworden wäre, dass wir über einen Vorschlag reden oder ein sogenanntes Manifest, das von sehr wenigen Fraktionsmitgliedern unterschrieben wurde. Und damit wird ja auch dann nicht der Regierungskurs der SPD in Frage gestellt, sondern der war ja immer klar. Also wir haben über 80% Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Wir haben nur einzelne Kolleginnen und Kollegen, mit einigen von denen habe ich auch persönlich gesprochen, wo auch die Motivation klar wurde, warum sie das gemacht haben. Aber es ist eben der überwiegende Teil der SPD und der überwiegende Teil auch der SPD-Bundestagsfraktion hat nicht unterschrieben, sondern hat damit auch eine andere Position behalten als die in dem Manifest niedergeschrieben wurde.
Die Fraktion ist das eine, aber wie schätzen Sie denn die Zahl der Unterstützer dieser speziellen Stegner-Position an der SPD-Basis?
Also die Basis, mit der ich gesprochen habe, ist so wie in der Bundestagsfraktion, dass es Einzelne gibt, die das unterstützen und die ganz überwiegende Mehrheit tut das nicht. Das ist dann aber immer ja nur ausschnittsweise. Ich kann da nicht für die gesamte Partei sprechen. Ich kann jetzt nur auf das Ergebnis des zum Koalitionsvertrag, das kann man, denke ich, verallgemeinern, denn der Koalitionsvertrag atmet ja auch einfach ganz andere, einen ganz anderen Geist als das, was im Manifest steht, im sogenannten Manifest steht. Und wenn wir über 80% Zustimmung dazu haben, muss ich auch erstmal davon ausgehen, dass der ganz überwiegende Teil der SPD zu dem Regierungskurs steht. Und das ist die Handlungsgrundlage. Auch das im Vorfeld, selbst wenn es jetzt, wenn es mehr geworden sind, haben wir ja eine niedrige dreistellige Zahl von Personen aus der SPD, die aus von Mitgliedern, die das Manifest unterzeichnet haben, angesichts von, was sind, haben wir noch 370.000 Mitglieder, ist das ja auch ein sehr kleiner Teil. Es ist völlig okay, dass so etwas formuliert wird. Ich will das auch nicht irgendwie in Grund und Boden reden, dass man das so gemacht hat, aber ich würde es immer als kleinere Minderheit darstellen, weil ich eben sowohl die persönlichen Rückmeldungen habe, als auch in der Fraktion sehe, wie da auch die Diskussion geführt wurde, als auch eben aus dem Koalitionsvertrag, den Zustimmungswerten zum Koalitionsvertrag sehr klar ableiten kann, dass es eine solche Minderheit ist.
Ein weiteres großes Konfliktthema auf dem Parteitag war das Thema Wehrpflicht. Ihr ehemaliger Chef Boris Pistorius hat für sein Modell der Wehrpflicht ordentlich Gegenwind, vor allen Dingen von den Jusos bekommen. Am Ende hat man sich auf eine Formulierung geeinigt, die die Wiedereinsetzung einer Wehrpflicht zumindest nicht kategorisch ausschließt. Erzählen Sie doch mal, wie es dazu kam und was da die unterschiedlichen Positionen waren.
Also ich glaube, dass einfach vorher im Vorfeld zu wenig miteinander geredet wurde und es dann auf dem Parteitag erst dazu so richtig kam. Und dann sich auch das Verständnis hergestellt hat, was sich eigentlich hinter diesem zunächst verbirgt und auch was der Minister an Gesetzesvorschlägen im Kopf hat und was er auch einbringen wird ins Kabinett. Im Prinzip ist es ja eine pragmatische und verständliche Übersetzung dessen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Es steht ja da drin, dass die Bundeswehr mehr Personal braucht, das ist völlig klar. Also dass die Aufwuchsfähigkeit der Bundeswehr auch nochmal auf einem SPD-Parteitag beschlossen wurde. Das ist ja nun auch erstmal Ausdruck von großer Realitätsnähe. Und dass gleichzeitig eben erstmal geschaut werden muss, inwiefern das Potenzial freiwillig gehoben werden kann. Und erst wenn alle diese Mittel ausgeschöpft sind, kann es zu einer Verpflichtung kommen. Und das haben beide Seiten auch in vielen Gesprächen geklärt, wie sie darauf blicken. Und nun haben wir einen, finde ich zumindest, sehr klaren und verständlichen Beschluss, der das, was im Koalitionsvertrag steht, ausdetailliert, ohne die Regierungsarbeit so sehr zu beschränken, dass es eben zu bestimmten Ausschlüssen oder so kommt. Das finde ich erstmal total gut, weil auch das heißt, dass die SPD in der Lage ist, zu solchen schwierigen Fragen auch in einem vernünftigen Gespräch zu pragmatischen Beschlusstexten zu kommen und damit ja auch deutlich macht, dass sie sehr klar verstanden hat, wie es im Moment um unsere Welt und unsere Sicherheit steht und dass wir dafür eben aller Voraussicht nach halt eine Veränderung bei der Bundeswehr brauchen, zumindest den personellen Aufwuchs und auch mehr Menschen, die freiwillig Dienst leisten, um eine Reserve auszubilden und überhaupt verteidigungs- und abschreckungsfähig zu sein. Und wenn die Menschen sich nicht freiwillig dazu bereit erklären, dass es dann auch die Möglichkeit zu Pflichtelementen gibt, aber eben erst dann. Das heißt, man setzt darauf, dass die alle, die hier leben, es überlegen, wie schön das hier ist und was verteidigungswürdig ist und dass man sich dazu einbringen kann. Und in der Hoffnung, dass wir eben überzeugen, dass auch die Bundeswehr ein attraktives und überzeugendes Angebot vorlegt. Und nur wenn das nicht greift, dann braucht man eben andere Möglichkeiten. Aber es ist so ein bisschen wie das Prinzip freiwillige Feuerwehr. Ich will das nicht banalisieren, aber es ist im Prinzip dasselbe, dass es eben solange die Menschen sich freiwillig bei der freiwilligen Feuerwehr melden, solange gilt das. Und erst wenn zu wenig Feuerwehrleute da sind, gibt es ja die Möglichkeit einer Pflichtfeuerwehr. Das gibt's. Das ist ein, sagen wir auch, eingeübtes Prinzip, was jetzt nicht unüblich oder so ist.
Aber wenn wir mal auf den Zeitplan schauen, das hat ja, glaube ich, auch der Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch gesagt, dass in dieser Legislaturperiode eine Wiedereinsetzung der Pflicht nicht auf der Agenda steht. Das heißt, dieser, ich sage mal, Testlauf oder dieser Versuch, allein durch Freiwilligkeit einen ausreichenden Aufwuchs herzustellen, der wird auf jeden Fall bis zum Ende dieser Legislaturperiode gehen. Und dann wird man nochmal evaluieren, ob man nicht vielleicht doch die Wehrpflicht braucht, richtig?
Über den genauen Zeitplan würde ich jetzt eher spekulieren. Wir müssen ja auch nochmal auf den Gesetzesentwurf warten. Aber wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, ich finde, dass sich halt immer, dass sich einfach Sachen vermengen in der Debatte, zwischen denen wir unterscheiden müssen. Wir haben einmal die Frage Wehrpflicht, Wehrdienst und dann Personalaufwuchs bei der Bundeswehr versus Wehrdienstleistende. Also es ist völlig klar, dass die Bundeswehr mehr Soldatinnen und Soldaten braucht, um auch die Fähigkeiten, die bei den, über die genauen Details können wir in der Öffentlichkeit nicht sprechen, aber die Bundesrepublik hat ja Zusagen getätigt bei den NATO-Fähigkeitszielen und auch um die gewährleisten zu können, braucht es auf längere Sicht schon einen deutlichen personellen Aufwuchs bei der Bundeswehr. Also mit auch Menschen, die sich nicht nur für den Wehrdienst verpflichten oder gerade eben nicht für den Wehrdienst verpflichten, sondern die entweder als Zeit- oder BerufssoldatInnen bei der Bundeswehr dienen. Es kann sein, und darauf hofft ja auch die Bundeswehr und ich mit ihr, dass über diejenigen, die einen Wehrdienst ableisten, so wie das früher auch der Fall gewesen ist, dann auch sich aufgrund positiver Erfahrungen einige oder vielleicht auch viele derjenigen, die diesen Wehrdienst leisten, dafür entscheiden, bei der Bundeswehr längerfristig zu dienen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit des personellen Aufwuchs der Bundeswehr über den Wehrdienst. Aber es ist nicht so, dass der Wehrdienst jetzt direkt bei dem personellen Aufwuchs einzahlt. So, wofür es den Wehrdienst unbedingt braucht, und auch die Notwendigkeit, dass sich viele dazu entscheiden, ist, dass wir eine Reserve aufbauen. Das heißt, dass wir durchhaltefähige Streitkräfte aufbauen, wenn für den Spannungs- oder Verteidigungsfall ist es ja so, dass die Soldatinnen und Soldaten dann an die in den Spannungs- oder in den Verteidigungsfall eintreten und damit halt Aufgaben zu Hause vollzogen werden müssen, die dann die Reservistinnen und Reservisten übernehmen, wie beispielsweise Wachgänge, Organisation von Logistik, den Kasernenbetrieb etc. Dafür brauchen wir unbedingt eine Reserve. Da haben wir im Moment viel zu dort wirklich noch viel, viel weniger als bei den ordentlichen, in Anführungsstrichen ordentlichen Streitkräften. Und dafür soll der neue Wehrdienst auch dienen, dass wir da tatsächlich eine Reserve aufbauen, damit wir dann auch durchhaltefähig wären für den Fall der Fälle. So, und hoffentlich bleiben dann auch eine ganze Menge derjenigen, die den Dienst leisten, hängen, sodass wir dann auch einen personellen Aufwuchs darüber bei der Bundeswehr haben. Aber es führt kein Weg dran vorbei, dass die Bundeswehr attraktive Angebote für egal wen machen muss, sowohl für Berufsanfängerinnen und Anfänger, für Quereinstiege, für Leute, die für Wiedereinstellung, als auch eben für über einen attraktiven Wehrdienst, so dass sie als Arbeitgeberin noch attraktiver wird, als sie ist und dass sie auch das rausarbeitet, was sie bietet, wie einen sicheren Arbeitsplatz, wie wirklich ein spannendes Tätigkeitsfeld und wie auch sehr große Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Ich glaube, es ist niemandem so richtig bewusst, dass man bei der Bundeswehr ohne einen tatsächlich im Prinzip ohne Schulabschluss anfangen kann und es bis zum Professor schaffen kann, weil es so viele Weiterbildungs- und Weiterqualifizierungsmöglichkeiten gibt.
Gehen wir mal kurz einen Schritt zurück zur SPD. Die SPD hat angekündigt, bis 2027 ein Grundsatzprogramm zu erarbeiten und es beim nächsten Parteitag den Delegierten vorzulegen. Können Sie uns schon sagen, wie der Weg dahin aussehen könnte? Es wird ja wahrscheinlich eine Kommission geben. Wer darf die leiten? Sind Sie auch dabei? Welche Inhalte sollen da rein? Was können Sie uns schon sagen?
Ah, nee, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir hatten jetzt die ersten Vorstandssitzungen und haben da nur so ganz heuchlerisch drüber geredet. Ich finde auf dem Parteitag, weil Sie haben ja viele echt inhaltlich tiefe und auch im Prinzip spektakuläre Debatten geführt. Und ich finde, es ist sehr deutlich geworden, dass es eine Lust an der inhaltlichen Arbeit in der Partei gibt. Und ich finde das deswegen total gut, dass wir auch die Möglichkeiten haben werden, über das Grundsatzprogramm oder die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms, dass die Partei inhaltlich diskutiert und dann auch bestimmte Positionen durchdiskutiert. Das kann man ja nicht alles auf einem Parteitag machen. Und wie genau das ausgestaltet sein wird, ist jetzt die Aufgabe des Generalsekretärs. Aber ich fand, dass er da auch im Parteitag viele gute Sachen zu gesagt hat. Werden nicht alles, werden wir ausschließlich mit, denke ich, nicht ausschließlich nur mit Treffen in Persona machen, sondern es wird sicherlich auch digitale Beteiligungsformate geben, sodass da am Ende eben eine auch inhaltliche Erneuerung dann der Partei steht. Nicht, weil wir alle Inhalte verändern müssen, aber weil wir sie natürlich auch an die neue Zeit dann anpassen müssen.
Die CDU hat sich ihr Grundsatzprogramm ja im vergangenen Jahr in der Opposition gegeben. Die FDP tut das jetzt auch. Die SPD ist ja immer noch Teil der Bundesregierung, was ja auch, wie ich gerade schon angedeutet habe, vielleicht einer der Gründe ist, warum es keine richtige Aufarbeitung gegeben hat der Wahlniederlage. Wie soll das denn genau gehen, sich jetzt auf eine, ich sag mal, Selbstfindungsreise begeben und gleichzeitig im Regierungshandeln eingebunden sein?
Ach, es wird ja keine Selbstfindungsreise sein. Es ist so, dass wir aufgrund auch unterschiedlicher Auseinandersetzungen, glaube ich, also intern wie extern, eine inhaltliche Neujustierung brauchen, aber bestimmte Inhalte bleiben ja. Also wir müssen ja die Grundsatzfragen nicht klären, wie stehen wir zu Investitionen, wie stehen wir zur Staatlichkeit, wie stehen wir zum handlungsfähigen Staat, wie stehen wir zur Westbindung, wie stehen wir zu den Menschenrechten, zu Geflüchteten oder so. Das sind ja keine Grundsatzfragen, die wir da klären müssen. Ich glaube, was wir grundsätzlich klären müssen, ist, wie definieren wir inhaltliche Arbeit und wie prägen wir sie im wenn man in Regierung ist. Also wie kriegt man da die Positionierung und Präzisierung von eigener Arbeit hin, wenn man zugleich halt in Regierung immer, das ist auch in der Demokratie völlig normal, Kompromisse machen muss. So, und wie schaffe ich es da als SPD sichtbar zu bleiben und auf welche inhaltliche Grundlage kann ich mich dabei stützen? So, dann haben wir natürlich auch noch, dass wir nicht nur über die Bundesebene reden, sondern in den Landesverbänden, in einigen Landesregierungen, wie beispielsweise im Saarland, die absolute Mehrheit stellen, aber auch andere Landesregierungen anführen, wie in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg oder in Niedersachsen. Das sind in Hamburg, da braucht es dann ja auch eine, sagen wir, eine Durchdeklinierung dessen, was wir auf Bundesebene sagen, auch auf die Landesverbände, auf die Landesebene und dann ja auch noch auf die kommunalen Ebenen, weil wir auch eine kommunale Partei sind. Also eine Verzahnung der Inhalte beziehungsweise das Durchdenken von dem, was auf Bundesebene beschlossen wird, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die kommunale Ebene oder wie wirkt das von der kommunalen Ebene auf die Bundesebene nach oben und wie können wir da besser werden? Das sind ja Dinge, die wir miteinander besprechen müssen und die auch inhaltlich geklärt werden müssen, weil sie über einen längeren Zeitraum jetzt nicht besprochen und ich weiß gar nicht, wie lange das letzte Grundsatzprogramm her ist, aber das spricht ja schon für sich, wenn ich das nicht mehr weiß. Das heißt dann ja, dass es auf jeden Fall nötig ist, das nochmal miteinander zu diskutieren, auch weil daraus ja immer eine Wiederbelebung und auch eine Erfrischung der Partei passiert.
Ja, nein, vielleicht? Die Schnellfragerunde.
Frau Müller, haben Sie zum Abschluss unseres Gesprächs noch Energie für eine kurze Schnellfragerunde?
Sehr klar.
Das Prinzip ist einfach. Ich stelle Ihnen jetzt 5 Fragen, die Sie am besten nur mit Ja oder Nein beantworten. Mal schauen, okay, ob Sie es bei allen 5 Fragen schaffen. Frage Nummer 1. Kriegen Sie es hin, die Union von der Notwendigkeit eines AfD-Verbotes zu überzeugen?
Ich hoffe.
Okay. Sollte Deutschland auch weiterhin bedingungslos Waffen an Israel liefern?
Nein.
Wird Deutschland 2029 voll verteidigungsfähig sein?
Da setze ich drauf.
Okay. Sind die USA auch in 4 Jahren noch der wichtigste NATO-Partner?
Ich hoffe.
Und letzte Frage, brauchen wir eine europäische Armee?
Auf lange Sicht ja.
Alles klar, das waren nicht ganz Ja-Nein-Antworten, aber ich glaube, wir können damit arbeiten. Liebe Frau Müller, ich bedanke mich sehr herzlich für das nette Gespräch.
Ich danke
und Ihnen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Den wünsche ich auch.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.